Hier sind Georgia, Mike und Tobias live im Dreiraumkino. Wir zwingen uns gegenseitig Filme auf und nehmen sie dann auseinander. Großes Kino oder schlimmer Trash? Wir werden sehen.
Sehr geehrte Damen und Herren, alle dazwischen und außerhalb, willkommen im Before Café zur Lesung von Before Sunset. Da die Darsteller Ethan Hawke und Julie Delphi nicht kommen konnten und zeitlich verhindert waren, begrüße ich an meiner Seite die nicht weniger großartigen Lektoren Georgia.
Bonjour, bonsoir.
Und Tobias.
Howdy.
Damit hätten wir dann die Französin und den Texaner.
Ganz genau.
Das finde ich sehr gut. Ihr fühlt euch schon in eure Rollen ein. Heute geht es um Before Sunset. Erstmal die spoilerfreie Version. Wir sind in Before Sunrise geendet mit Jesse und Celine, die sich in 6 Monaten wieder treffen wollen, nachdem sie einen wunderbaren Tag in Wien hatten. Und nun schauen wir, was ein Wiedersehen der Protagonisten bringt. Viel mehr gibt's auch gar nicht zu sagen. Denn jetzt kommen wir schon zum Spoilerbehafteten, was ich sehr lange Zeit quasi nicht erwähnen wollte, das Konzept der Reihe. Die Filmreihe ist quasi in Echtzeit angesetzt und jeder Film ist halt quasi zeitlich in dem Abstand, in dem sie veröffentlicht werden, zu sehen. Zwischen der Veröffentlichung des ersten Teils und des zweiten Teils sind 9 Jahre vergangen. Und sie treffen sich nach 9 Jahren wieder. Und so fangen wir nun an. Im Vorwort finden wir ein kleines Musikstück von Julie Delpy gesungen. Und das ist auch einer der wenigen Punkte, wo überhaupt Musik eingesetzt wird im gesamten Film. Wir beginnen also danach sofort mit ein bisschen Landschaftsbeschreibung, wie es in jedem Buch so üblich ist. Sehen Pariser Gassen, schöne Musik und switchen sofort in eine Buchhandlung. In dieser Buchhandlung sehen wir Jesse, der eine Lesung zu seinem veröffentlichten Buch hält. Um genau zu sein, sehen wir die Fragestunde nach der Lesung. Jesse weicht hierbei den Fragen aus und das aus gutem Grund, denn die letzte Frage beantwortet er mit "Das ganze Buch wäre für'n Arsch", wenn er die ganzen offenen Themen und realitätsbezogenen autobiografischen Sachen offenlegen würde. Nämlich, ob er Celine wieder trifft, ob sie dann auftaucht in Wien, 6 Monate später. Überraschenderweise taucht Celine allerdings in der Buchhandlung auf. Sie sehen sich und verabreden sich, denn Jesse hat noch ein wenig Zeit bis zum Rückflug. Und so verbringen sie die restliche Zeit erstmal miteinander und möchten in ein Pariser Café gehen. Erste Frage. Wie überrascht wart ihr, dass nach 9 Jahren sie sich erst wieder getroffen haben?
Semi-überrascht, wie ich am Ende unseres, ich glaube, letzten Filmpodcast ja schon gespoilert habe, ist das quasi alles, was in der Beschreibung des Films drin steht. Und das kann ich nicht übersehen, wenn ich den Film starten möchte. Dementsprechend ja, 9 Jahre später. Aber ich wusste halt auch nicht, ob die sich zwischendurch gesehen haben, nur dass der Film jetzt 9 Jahre später spielt.
Ich hatte ihn ja schon vor unserer letzten Aufnahme gesehen und ich habe diese Beschreibung nicht gelesen. Oder nicht bewusst wahrgenommen. Und deswegen war ich sehr überrascht, muss ich sagen. Ich hatte völlig andere Erwartungen. Ich war eigentlich der Meinung, die würden jetzt nach 9 Jahren, also dass es 9 Jahre später spielt, wusste ich. Ich war der Meinung, sie hätten dann zusammengefunden. Ob das jetzt 6 Monate nach dem ersten Film gewesen sei oder später, keine Ahnung. Aber ich war vollends überzeugt, dass wir sie hier als Paar erleben werden. Und somit ist meine Erwartung komplett falsch gewesen. Also viel falscher hätte es gar nicht sein können.
Als du es das erste Mal gesehen hast, Mike, was hast du erwartet?
Ich wusste nichts davon. Ich wusste nicht mal von dem Konzept der Reihe und demzufolge war ich wirklich komplett überrascht, weil ich halt wirklich dachte, der nächste Teil setzt halt 6 Monate später an, wenn die sich wieder treffen. Also schon irgendwie so ein bisschen Happy End mäßig, aber bei Tobias, das hast du ja auch in der letzten Folge relativ gut ausgedrückt, dass du von den nächsten Teilen eher so Kitsch erwartest.
Genau, das ist jetzt eigentlich auch alles hinfällig. Meine Vorstellung war halt wirklich, dass das jetzt zur Standardromanze wird, dass sie jetzt hier wahrscheinlich eine Beziehungskrise erleben in diesem Teil, dabei natürlich philosophische Gespräche führen. gut, philosophische Gespräche gibt's eventuell, aber von Beziehungskrise und so kann ja nicht die Rede sein. Denn es gibt keine Beziehung. Also zum Anfang des Films. Später, wer weiß.
Das lassen wir mal offen. Ja, dann würde ich auch schon zum nächsten Kapitel gehen. Wir begleiten Celine und Jesse auf dem Weg durch die Pariser Straßen. Sie wollen einen Kaffee trinken und führen erst einmal ein Gespräch. Celine möchte nämlich unbedingt wissen, ob sie damals, als sie nicht gekommen war, einen großen Fehler gemacht hat und ob Jesse denn da gewesen war. Interessanterweise lügt Jesse hier erstmal so eine bauchpinselnde Lüge, dass er nicht da war, obwohl er ja in Wien vor Ort war. Wie wir dann später erfahren, sogar noch ziemlich suchend nach ihr und ein wenig, ja, needy, würde ich fast sagen. Ja,
ich wollte gerade sagen, spitz, geil.
Ja. Naja, geil können wir ruhig sagen, weil sie beschreibt ja auch die Amis, also die amerikanischen Männer im Gegensatz zu den französischen als geil.
Oh ja.
Also, ja, definitiv, er war geil.
Jesse quittiert das allerdings mit so ein bisschen humoristischem Frust als Bewältigungsmechanismus. Und dann ist die Sache auch erstmal gegessen. Also er macht ihr keine großen Vorwürfe. Sie macht sich selbst genügend Vorwürfe, dass sie nicht da war, weil ihre Oma gestorben ist. Aber sie hatte halt einen triftigen Grund, da nicht zu erscheinen. Danach wird viel über das Buch diskutiert. Celine wirft ihm unter anderem vor, dass er die Nacht ein wenig idealisiert. Sie hat sogar vergessen oder will es vergessen, dass sie mit ihm geschlafen hat und meint, er würde sie eventuell als neurotisch darstellen im Buch. Da wäre jetzt interessant, wie würdet ihr damit umgehen, wenn ihr Hauptdarsteller in einem anderen Medium seid und keinen Einfluss darauf habt, wie ihr dargestellt werdet? Hättet ihr da irgendwelche Bedenken?
Ich fürchte, das hängt davon ab, wie man dargestellt wird. Wenn man positiv oder neutral dargestellt wird, ist ja alles tutti. Würde mich nicht interessieren. Also würde mich nicht stören. Aber wenn ich da auch dargestellt würde als das absolute Biest, würde mich das eventuell schon kränken.
Aber in jedem Fall bliebe ja das Risiko, dass dein Selbstbild nicht mit dem übereintrifft, wie du dargestellt wirst.
Ja, ach komm, das trifft jeden Tag nicht überein. Also von daher egal.
Ich fände das schon schwierig. Also ich würde mir wahrscheinlich einreden, dass ich gar nicht gemeint bin. Also könnte sie ja jetzt auch machen, ne? Dass, also sie wird ja nicht namentlich erwähnt in dem Buch, nehme ich mal an. Es gibt ja keinen eindeutigen Hinweis auf ihre Identität. Gut, es ist offensichtlich, dass sie gemeint ist. Aber ja, vielleicht ein bisschen Verdrängung. Sich einreden, dass man eigentlich mit diesem Charakter gar nichts zu tun hat, dass das 100% künstlerische Freiheit ist. Denn ansonsten fände ich es auch schwierig. Kommt aber letztlich auch drauf an, wer dieses Buch schreibt oder diesen Film dreht oder was auch immer.
Ja, es kommt drauf an, wie du mit der Person stehst, ob dich das dann noch irgendwie tangiert. Und man kann ja durchaus irgendwie die Vorlage für etwas gewesen sein, was dann im Nachhinein aber nicht hundertprozentig du selbst bist. Also von daher, auch wenn ich Vorlage wäre für irgendeine Romanfigur, die jetzt verrissen würde, vielleicht würde mich das gar nicht so sehr stören. Ich war ja nur Vorlage.
Ich würde dann halt mit dem Autoren in Kontakt treten. Gut, das war jetzt hier nicht möglich bei Jesse und Celine. Aber ich würde dann den Autoren sagen, er kann dann gerne wirklich eine Biografie über mich machen. Da möchte ich aber am Gewinn beteiligt werden. Und dann gibt's diese Probleme nicht. Und ich habe natürlich das Recht, ja, selber das Lektorat durchzuführen.
Ich finde ja, das Leben sollte jeder selbst dann schreiben als Drehbuch. Und wir lassen das von Uwe Boll verfilmen. Das wäre der passende Ansatz.
Uwe Boll ist der einzige Regisseur, wo sich selbst Fantasiefiguren aufregen, wie sie dargestellt werden, glaube ich. Ich glaube, der Postal Guy ist nicht gut auf Uwe Boll zu sprechen.
Ja, nebenbei erfahren wir noch auf den Straßen, dass Celine eine Ökoaktivistin geworden ist, mit idealistisch grünem Ansatz, aber doch leichtem Fatalismus. Und Jesse dagegen ist eher wirklich auf der Ebene, das wird schon, ich sehe jetzt so gar keine Probleme, wo dann ein kleines bisschen Konfliktpotenzial besteht, aber das nicht sonderlich tief ausgeweitet wird. Im nächsten Kapitel kommen wir im Café an. Es geht hauptsächlich um die Zeit in Amerika von Celine, die durchgängig von Gewalt in Medien und Ähnlichem geprägt war. Allerdings auch hat sie etwas vermisst. als sie dann wieder in Frankreich zurück war, nämlich diese oberflächliche Freundlichkeit, die die Amerikaner wohl doch haben und die Franzosen eher nicht. Ich würde das fast schon auf alle Nationen ausweiten, wenn man irgendwo touristisch unterwegs ist. Die Leute sind immer irgendwie freundlicher als im eigenen Land. Ich denke, das würde jeder Deutsche auf jeden Fall überall auf der Welt unterschreiben. Vielleicht sogar innerhalb von Deutschland, der Urlaub.
Naja, das kann aber halt auch an Deutschland liegen. Ich weiß nicht, wenn du jetzt als nicht deutschsprachiger Tourist zum Beispiel nach Sachsen fährst, wie freundlich die Leute da so zu dir sind. Kommt vielleicht auch ein bisschen auf deine Hautfarbe an, ohne jetzt irgendwie Vorurteile schüren zu wollen.
Okay, vielleicht würde das weltweit stimmen, aber nicht, wenn man nach Deutschland fährt.
Ja.
Wir sind doch diese Klischee-Menschen, die die ganze Zeit mit einem bösen Blick durch die Gegend laufen und dann zwischendurch mal kurz grüßen und lächeln und dann wieder stur vor uns hinstarren und miese, petriges Gesicht ziehen. So zumindest das Internet derzeit.
Ja, es kommt drauf an, also gegen Touristen in touristischen Gegenden, die jetzt nicht latent ausländerfeindlich sind, da wird man, glaube ich, auch in Deutschland schon teilweise ganz freundlich empfangen. Es gibt ja auch das Klischee innerhalb von Deutschland zumindest, dass Deutsche sehr, sehr gerne ihre rudimentären Englischkenntnisse an Touristen ausprobieren.
Okay, das kenne ich noch nicht.
Na, ich kann das durchaus, dass Deutsche, selbst wenn sie nicht so wirklich Englisch können, sehr froh sind, ihr Schulenglisch mal anzuwenden, wenn ein Tourist vielleicht in gebrochenem Deutsch oder so versucht, mit ihnen zu kommunizieren. Allerdings, so wie das in dem Film beschrieben wird, kenne ich das eigentlich auch als typisch amerikanisches Klischee. Wie Celine das ja auch sagt, von wegen, how do you do? Das ist doch wirklich ganz klischeehaft US-amerikanisch.
Also ich muss sagen, ich war in den USA und wenn ich in den USA war, dann waren wirklich alle freundlich. Also nicht, dass mich alle direkt, weil ich über die Straße gehe, begrüßen und Handshake und hey, geil, dass du da bist, sondern halt wirklich, wenn du jemanden angesprochen hast, weil irgendwas ist, keine Ahnung, weil du noch einen Kaffee möchtest oder sowas, dann waren die schon freundlich. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie freundlicher waren als die Franzosen oder als die Engländer oder was weiß ich.
Naja, oberflächlich freundlich, halt so leere Freundlichkeitshülsen quasi. So wie halt, ja. Wie sie halt how do you do fragen, was als Deutscher jetzt so von wegen als Frage nach dem Befinden verstehen würde, was aber ja gar nicht beantwortet wird, ne, wo eigentlich überhaupt kein Interesse vorhanden ist, wie es dem Gegenüber geht. Ist einfach nur eine leere Floskel, die aber freundlich wirkt.
Ja gut, aber wer macht das ja nicht, wenn du irgendwo ankommst?
Nein, in Deutschland machen wir sowas nicht. Da sagen wir Tag. Fertig.
Bei euch sagt man Tag, ja.
Bei uns sagt man Moin.
Ja, aber ich wollte nur sagen, von dem überschwänglichen Gesprächen und so, ja, bei euch sagt man Tag oder Moin oder sonst irgendwas. Aber ich kenne das auch hier aus, wenn ich in Köln in der Kneipe sitze und mir ein Bier bestelle, dann wird schon mal ein bisschen was gesprochen miteinander. Aber halt auch so oberflächlich Smalltalk. Ich würde sagen, das ist eigentlich komplett normales Umgangsverhalten.
Okay, vielleicht nehmen Deutsche das dann sehr gut wahr, wenn man darauf keinen Bock hat. Ich wurde in Köln nämlich zum Glück nie in Gespräche verwickelt. Wahrscheinlich, weil ich dann auch so mürrisch durch die Gegend laufe, wie das wohl das Klischee ist. Ja, aber bei den USA habe ich auch so das Klischee im Kopf, dass sie sich alle 5 Minuten irgendwie High Five machen und so. Aber das ist wahrscheinlich auch durch Medien geprägt und entspricht vielleicht nicht der Realität.
Die sind überaus freundlich, aber jetzt wirklich, es kommt nicht jeder an und will ein High Five von dir. Ich muss dich enttäuschen.
Ach, lieber High Five, als dass mir eine Knarre ins Gesicht gehalten wird, so wie es ja bei Celine noch der Fall war.
Ja, und bei ihr war es sogar noch ein Polizist.
Ja. Ja, das ist ja auch ganz interessant. Du hast es gesagt, Celines Zeit in Amerika, ne? Das ist ja auch relativ bemerkenswert, dass sie sich in der Zwischenzeit im selben Land wie Jesse aufgehalten hat, wovon beide nichts wussten. Na gut. Naja, sie wusste vermutlich, dass er da ist.
Nicht nur im selben Land, in der gleichen Stadt.
Das stimmt.
Und das wussten sie beide nicht.
Ja.
Auf der gleichen Straße. Und auch das wussten sie nicht.
Celine berichtet noch nebenbei über ihre Osteuropa-Erfahrung, wo sie im kommunistischen Warschau war. Und interessanterweise kam ihr die Erkenntnis, dass ihr Leben seit ein paar Tagen komplett anders ist, auf einem Friedhof. Ich frage mich, wie oft geht diese Frau auf Friedhöfe, weil wir das im letzten Film auch schon hatten. Und es wird auch so ein bisschen die Frage in den Raum gestellt, Konsumgesellschaft gegen Leben ohne Werbung und Medien. Es hat mich so ein bisschen immer an Urlaub erinnert. Also wenn man wirklich in der Pampa Urlaub macht, ja, ohne Medien lebt sich's irgendwie leichter. Und die Frage wird vertieft bis hin zu genießen versus Begierde beziehungsweise Ziele haben. Und da wird schon in den Raum geworfen, wer keine Ziele hat, hat Depressionen. Und wer zu viel genießt, ist hedonistisch. Interessanterweise sitzen sie auch diesmal in einem anderen Café, also einem anders gearteten als dem aus dem ersten Teil, wo es ja doch eher so eine super tolle Hipster-Kneipe war. Diesmal ist es wirklich ein ruhiges, gesittetes französisches Café, allerdings ein Rauchercafé. Sie zünden sich auch beide dann eine Zigarette an und machen sich auf durch die Straßen von Paris.
Ja, bei dieser Geschichte von wegen Entgiftung von Konsum und Kapitalismus, wovon Celine erzählt, was sie da in Warschau erlebt hat, konnte ich eigentlich ganz gut nachvollziehen. Allerdings kam mir dann ein kleines bisschen die Kotze hoch, als sie gesagt hat, dass es wie ein natürliches High war. Aber ja, interessante Ansätze, auch wenn ich da überhaupt nicht mitgehen würde, von wegen, wer keine Wünsche hat, der ist depressiv. Also vielleicht ist das einfach nur die Definition von Glück, keine besonderen Wünsche zu haben oder keine Begierde.
Ja, ich glaube, das war auch mehr etwas scherzhaft von Celine dahingeworfen. So dieses, aber wenn wir keine Begierden haben, dann gelten wir dann nicht als depressiv.
Es ist tatsächlich in der Diagnostik eine Sache, die bei Depressiven sehr auffällig ist, dass sie wenig bis keine Ziele haben.
Ja, aber das muss ja wirklich im Zusammenspiel von mehreren Sachen sein.
Genau.
Ich glaube, das wissen aber auch beide.
Ja, sie sind auch sehr scherzhaft noch unterwegs und haben ihren Humor auf jeden Fall nicht verloren. Und es ist auch aktuell noch kein Hass zwischen ihnen.
Noch nicht.
Denn wir kommen zum Splatter-Teil. Celine packt eine Axt aus und schlägt Jesse erstmal das Bein ab.
Ich habe die geschnittene Version gesehen. Verdammt.
Ah.
Bei dir saß er schon im Rollstuhl.
Bei mir kam das irgendwie gar nicht vor.
Ja, im nächsten Kapitel gehen wir weiter durch die Straßen und Parks von Paris. Celine erwähnt, dass es zweimal im Jahr Schlussverkauf gibt, was Jesse nicht kennt. Aus der heutigen Zeit zweimal im Jahr Schlussverkauf ist ein bisschen wenig, aber okay. Vielleicht war das vor 15 Jahren so.
Ja, es gab den Winter- und den Sommerschlussverkauf. Nachdem das aufgehoben wurde und gesagt wurde, es darf keinen Sommer- und Winterschlussverkauf geben, sind Geschäfte ja quasi im Dauerschlussverkauf.
Richtig, genau darauf will ich hinaus. Aus heutiger Sicht einfach sehr amüsant, zweimal Schlussverkauf im Jahr.
Warum auch immer sie das erwähnt, da sie dann ja direkt danach sagt, ja, sie hat da gar keinen Bock, mit ihm hinzugehen. Das ist eine komplett nutzlose Information eigentlich.
Ja, wobei sie auch gerne bummelt, shoppen gehen, wie auch immer man es nennen will. Es scheint ihr auf jeden Fall auch manchmal eine Freude zu sein, nur durch die Gassen zu gehen und zu gucken, was man kaufen kann, ohne etwas zu kaufen. Auch ein interessanter Ansatz, kann ich nicht nachvollziehen. Ja, sie diskutieren dann auf jeden Fall über Erinnerungen. Wie erwähnt, Celine hat den Beischlaf vergessen oder äußert es zumindest Jesse gegenüber und meint, Erinnerungen verändern sich. Beziehungsweise diese Frage wird in den Raum gestellt. Das ist natürlich aus rein biologischer Sicht tatsächlich so, das Erinnerungsvermögen verändert sich. Erinnerungen selbst werden immer wieder modifiziert, auch wenn man es dann teilweise nicht merkt. Und Jesse stellt dann auch noch eine eher tiefere Sache in den Raum, nämlich grundsätzlich gäbe es keine Veränderungen im Menschen an sich. Da auch Celine immer wieder meint, sie ist im Prinzip noch die gleiche wie damals. Sie ist die gleiche wie vor 9 Jahren. Und die Theorie, die Jesse in den Raum stellt, ist, ab der Geburt ist quasi alles fix. Man hat sein Mindset, man hat seine Grundcharakterzüge und jegliche Veränderung ist nur unwesentlich. Ist auch wieder ein sehr interessanter Ansatz. Da treffen dann ein bisschen so zwei Weltbilder aufeinander über Veränderung und der eigenen Charakterwahrnehmung. Und das Ganze mündet in einer großen Frage, was wäre, wenn das jetzt unser letzter Tag wäre? Die stellen sich die Frage beide gegenseitig, um zu erfahren, wie tief könnte man denn philosophieren, beziehungsweise welche essentiellen Sachen würde man dem anderen am letzten Tag sagen, was würde man tun und wie tief kann man einen Menschen überhaupt kennenlernen? Hättet ihr da irgendeine Idee, was ihr mit wem auch immer am letzten Tag tun wollen würdet oder worüber ihr sprechen wollen würdet?
Also nein, ich würde zusehen, dass ich irgendwie meinen Backlog in Steam oder auf Letterboxd noch abgearbeitet bekomme. Ich würde die Zeit nicht mit Sprechen verschwenden. Ich habe aber ehrlich gesagt auch nicht das Gefühl, dass die beiden hier irgendwie das ernsthaft diskutieren, sondern für mich war hier schon längst es so weit, dass sie eigentlich nur in ihrer Diskussion irgendwie versuchen, auf das Thema Sex zu kommen, beziehungsweise sich näher zu kommen. So wie es Jesse ja eigentlich auch macht, als er Celine als Reaktion auf diese Sache von wegen, ja, was machen wir, wenn wir morgen beide sterben, auf eine Bank zehrt und da dann hemmungslosen Sex mit ihr haben möchte. Aber das ist ja auch ein legitimer Ansatz, ne? Wenn die Welt morgen untergeht, so viel Sex wie möglich haben. Oder mit Menschen, den man seit Jahren begehrt, erstmal sich den vornehmen. Ist ja legitim.
Ja, ich finde auch die Witzin da so ein bisschen drüber rum, von wegen, ja, natürlich würden wir uns dann im Hotelzimmer einsperren und da diskutieren über den Sinn des Lebens und ansonsten so viel wie möglich rumvögeln, bis da die Welt untergeht. Ich glaube, Stand jetzt würde ich einfach versuchen, an dem letzten Tag, an dem wir auf Erden sind, möglichst viel schöne gemeinsame Zeit mit unserer Familie zu haben, meine Jungs möglichst viel zu kuscheln. Gar nicht großartig philosophieren. Ist dann eh für den Arsch.
Würde man, kam mir gerade so in den Kopf die Frage, würde man noch Fotos machen oder Videos machen? Weil normalerweise von so schönen Momenten, da liegt es ja eigentlich nahe, mal Fotos zu machen oder so.
Nee.
Also reflexartig würde man es vielleicht doch machen, oder? Da fällt dann wieder ein, na shit. Gut, vielleicht kriege ich noch ein paar Likes auf Insta, aber eigentlich lohnt sich's auch nicht.
Nein, ich bin aber auch einer von den Menschen, die im Nachhinein dann denken so, ja, war jetzt ein richtig geiler Tag, hast richtig viel erlebt, aber halt leider keine Fotos gemacht. Ja, war es halt damit beschäftigt, schöne Erinnerungen zu schaffen und nicht die ganze Zeit nur Fotos zu machen und das dritte Rad am Wagen zu sein. Also ja. Ich würde definitiv keine Fotos machen.
Es käme wahrscheinlich auch aufs Szenario an, warum das der letzte Tag ist.
Ja, ginge die Welt unter, wäre es ja egal.
Genau, beim Weltuntergang auf jeden Fall, wenn es einfach nur krankheitsbedingt dein letzter Tag wäre, dann vielleicht ja, für die Kinder und ähnliches Fotos machen, wäre ja legitim. Aber ich glaube, auch da würde man eher noch auf die alten Fotos setzen, weil das sind ja schon geprägte Sachen. Ich würde wahrscheinlich schlafen. Ich würde mir den Kopf zuballern mit irgendwas und dann würde ich schlafen.
Ja, das klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Aber das Fazit von den beiden oder der Entschluss von den beiden war jetzt doch, oder von Jesse zumindest, dass er zumindest noch übers Universum diskutieren würde. Weniger über sein Buch oder so, ne, worüber sie vorher gesprochen hatten. Aber das Universum, das ist noch ein Thema, das kann man angehen. Frage ich mich auch, warum? Also, was für Sinn ergibt das? Warum sollte man, wenn es alles dem Ende entgegengeht, jetzt über so große Sachen wie das Wesen des Universums oder so diskutieren?
Weil einem das Spaß macht.
Ach, ihm macht es wahrscheinlich auch Spaß, über sein Buch zu diskutieren, würde ich mal behaupten.
Nach seiner eigenen Äußerung ja nicht wirklich.
Ja.
Und nicht mit Celine.
Ja, gut, ja, mit Celine, da will er ja eh nur die Pausen im Hotel zur Diskussion nutzen.
Ja, warum gerade Diskussion übers Universum, finde ich auch so ein bisschen aus der Luft gegriffen. Klingt für mich eher nach, ich möchte tief wirken oder wir möchten jetzt irgendwie großartig philosophieren. Ich weiß auch nicht, wie zielführend das wäre, gezielt sowas ja angehen zu wollen. Das endet ja doch meist dann in einer eher flachen Diskussion, beziehungsweise im Nichts. Was sie allerdings auf der Bank diskutieren, der sexuelle Ansatz, den Tobias ja schon erwähnt hat, finde ich sehr interessant. Celine bringt dort nämlich rein, dass eine Freundin einen Sexfragebogen entwerfen wollte für ihre nächsten Liebhaber, wo dann wirklich gezielt auf sexuelle Interessen und Ähnliches eingegangen wird, um das mal quasi vorher abzuklären und nicht irgendwie mitten in der Beziehung dann jemanden zu kränken, indem man ihn fragt, wie man denn besser sein könnte. Oder wie er denn besser sein könnte im Bett. Wäre auch ein interessanter Ansatz, aber allein die Frage, sich mit dem Sexualverhalten zu beschäftigen, das sollte man im Leben vielleicht wirklich einfach mal tun. Insbesondere, wenn man so paar Sachen tun möchte. Aber habt ihr Sexfragebögen für eure Partner? Und wann gebt ihr die aus?
Natürlich.
Und was wären eure Fragen?
Natürlich, aber auf die Fragen genau kann ich jetzt nicht eingehen, weil die sind ziemlich privat. Hat mehr mit Praktiken zu tun und Flo muss sie jedes Mal ausfüllen, bevor wir dazu kommen. Da ist auch ein Antragsdings mit so einem Feld, wann er denn plant.
Ist da auch so Einverständniserklärung und so weiter mit dabei?
Nee, der ist ja volljährig und ich auch.
Aber das ist ja schon so ein Ding, also so Consent, was ja in manchen Ländern, ich glaube in Schweden ist das irgendwie so eine Sache, dass wirklich ganz, ganz ausdrücklich Consent gegeben werden muss. Das ist ja auch schon so ein Klischee von Leuten, die das irgendwie verulken wollen, dass es wirklich dann Formulare gibt. Also so weit hergeholt ist das ja nicht, dass es eben nicht nur heißt Nein oder so, sondern ja, es muss ein ausdrückliches Ja geben, bevor irgendwas veranstaltet wird.
Finde ich jetzt nicht so schlimm, aber ich meine, Formular ist, weiß ich nicht, wäre dann ein Schritt zu viel. Also ich kann das verstehen, dass man sagt, ja, es bedeutet nicht ja, wenn kein Nein kommt, weil gerade als junge Frau, junges Mädchen hast du nicht dieses Selbstvertrauen, um dann vielleicht zu sagen, oder vielleicht als junger Mann, kann ich nicht sagen, hast du vielleicht nicht das Selbstvertrauen, dann einen Rückzieher zu machen oder zu sagen so, ja, wart mal lieber noch, ich fühle mich gerade halt nicht danach. Irgendwann, wenn du erwachsen und standhaft bist, dann sagst du auch so, nee, komm, ich habe jetzt einfach keinen Bock drauf oder nee, heute nicht so. Von daher, ich glaube, da wirklich ein Ja zu bekommen, auch wenn es komisch ist für uns jetzt, dann vielleicht zu fragen so, ja, geht das jetzt für dich zu schnell, können wir in die Kiste miteinander? Aber dann hast du definitiv, wenn du ein Ja hast, nicht diese komische Situation von, sage ich das jetzt, mache ich meinen Mund auf?
Genau, das Problem ist dann ja eigentlich, also in der Regel die männliche Seite, die dann eher pushy ist. An der Seite liegt es dann eben, dieses Ja einzufordern und nicht auf eigene Initiative eine unsichere Partnerin oder so auszunutzen oder so.
Ja, ich nehme euch da ein bisschen in Schutz, das können Frauen auch.
Das kann gut sein. Ja, ich glaube, es dürfte im Übrigen einen Teil schon die männliche Seite als...
Bekommt man mehr von mit.
Als, ja. Ja, und ich glaube, das ist auch hier so das Problem bei dem, was Celine da erzählt, von wegen, der Mann fühlt sich gekränkt, weil ihre Freundin ihm das erzählt hat oder ihm Ratschläge geben wollte, wie er besser sein kann. Das ist ja auch so ein Problem. Wenn das bei den Männern dann nicht zu einer Kränkung führt, was ja ein irrationales und eigentlich auch ziemlich arschiges Verhalten ist, dann braucht man ja auch so einen Ratgeber nicht. Also ich bin der Meinung, dass sich solche Sachen eher natürlich entwickeln und man das früher oder später schon mitkriegt, so Vorlieben oder die auch auf natürliche Art und Weise vermitteln kann.
Und selbst wenn eine Frau sagt, mach mal gerade keine Ahnung was, ein Handstand dabei, finde ich geil, mach mich an, ist das ja nichts Schlimmes. Also ich würde mich da nicht gekränkt fühlen, wenn da sowas käme. Ich meine, warum nicht?
Also da glaube ich wirklich, dass das rein männliches Ego kränkt.
Das glaube ich auch.
Und grundsätzlich heißt es so oder so, rede drüber. Und da finde ich auch den Ansatz mit nur ausdrückliches Ja heißt Ja, finde ich eigentlich sehr gut. Das würde uns viele Probleme rechtlicherseits wahrscheinlich ersparen.
Es ist dann aber wieder die Frage, wie sowas kontrolliert werden kann. Und dann sind wir ganz schnell wieder bei dem Formular.
Ja. Ja. Am Ende ist es dann doch wieder Aussage gegen Aussage.
In Qualityland gibt's ja tatsächlich einen Sexvertrag, wo du dann vorher auch deine Praktiken ankreuzen musst. Wäre ein bisschen drüber auf jeden Fall, aber rechtlich gesehen bist du dann abgesichert und je nachdem, wie ernst du das nimmst, weiß ich nicht, also wäre für mich eine legitime Lösung.
Bei Qualityland brauchst du ja nur einen Kussi geben und dann ist ja auch deine persönlichen Daten und sowas sind ja dann direkt mit drin. Haben wir ja noch nicht. Also das müsste wirklich so fortschrittlich und einfach gehen, dass man so sagt, so ja, hier beide einmal auf das Mobiltelefon, keine Ahnung, Fingerabdruck oder was weiß ich was und dann so, ja, wir wollen beide Sex, ja, wir benutzen das Kondom oder sie nimmt die Pille, damit das direkt auch vorher abgeklärt ist und dann, ja. Aber jetzt ein Formular in dreifacher Ausführung sehe ich da nicht.
Nee, vor allem, da wir ja keine Drucker haben wollen. Das ist ja alles Papierkrieg.
Ja, aber am Ende muss es ja doch über Fax eingereicht werden.
Ach, verdammt.
Aber jetzt, wo du das sagst, wenn man da Handys benutzt, plötzlich klingt das für mich irgendwie gar nicht mehr so absurd.
Nee, deswegen, also wenn wir diesen einen kleinen Schritt haben, dass die Authentifikation einfacher geht, warum nicht?
Ja.
Haben wir halt noch nicht, aber sobald das halt geht und okay ist und nicht so, oh mein Gott, gläserner Mensch, ich mag da nicht mitmachen, in der Gesellschaft aufkommt, ja, sehe ich da nicht, weshalb das nicht, warum das nicht eine Praktik werden sollte, wenn man nach der Disco halt gemeinsam rausgeht und dann halt schnell vorher halt das, die zwei Häkchen setzt, einen Fingerabdruck draufsetzen, gut ist.
Es würde halt sehr viel Unklarheit beseitigen. Und gerade auch die Fragen nach, was ist erlaubt und was ist gewollt, das fände ich einen Riesenfortschritt, dass man dann sagen kann, ja, okay, Blowjob ist okay, aber vaginal bitte nicht. Sowas in der Art. Dass man dann auch solche Übertretungen nicht hat.
Also dann so Schieberegler, die du dann machen kannst, wie brutal bis würgen oder nur gucken, was weiß ich.
Ja, im Prinzip müsste das dann auch physisch das Ganze verhindern, also mit einem Keuschheitsgürtel oder so verbunden sein. Und bis das nicht eingetragen ist in der App, geht das Ding halt nicht auf.
Na, du kriegst halt so oder so einen Chip implantiert und der Partner hat dann quasi die Möglichkeit zu sagen, nee, jetzt ist falsch und dann kriegst du einen Schock. Du wirst getasert.
Ja.
Einfach beim Akt weggetasert werden.
Man muss aber auch vor Missbrauch geschützt werden, ne? Sonst darf das auch in die andere Richtung ausarten.
Die Bilder sind zu blöd. Mein Kopf.
Wie ernst meinte Celine das eigentlich mit diesem Fragebogen? Ich sehe gerade die Szene nochmal, versuch sie zu deuten, aber sie ist teilweise nicht so wirklich lesbar. Aber ich glaube, sie meint es sogar relativ ernst mit diesem Fragebogen, oder?
Ja. Ich denke, sie meint das ernst.
Sie erzählt ja, dass es eine Freundin ist, die Psychologin ist und Paarberatungen macht.
Nee, die kommt später. Das ist einfach nur eine Freundin.
Ah, ich dachte, das wäre die gleiche Freundin. Siehst du, meine Erinnerung hat sich auch schon verändert.
Deshalb in Anführungszeichen, die ist, das hat eindeutig sie gemacht. Das ist so eine Frag-für-einen-Freund-Diskussion.
Nee, aber es wirkt schon so, wenn das nicht so komisch käme, würde ich dieses Formular machen. Deswegen schiebe ich die Frage vor oder die Geschichte vor und frage dann einfach so, ganz unschuldig.
Wir haben ja jetzt in der Diskussion auch schon festgestellt, dass das gar kein so dummer Ansatz wäre, wenn man es denn gut realisiert.
Ja, es wirkt halt in dem Film jetzt auch ein bisschen überzeichnet. Also insbesondere, wenn es dann um die Frage geht, welches versaute Wort möchtest du gerne hören? Also wirklich eine Liste an Wörtern, die zulässig sind. Weiß ich nicht, da geht doch dann irgendwie Spontanität und eventuell Leidenschaft oder sowas verloren. Also mag sein, dass das jetzt vielleicht sogar ein bisschen zu Celines Charakter passt, wer weiß.
Also das ist tatsächlich, finde ich zumindest, recht blauäugiger Ansatz. Also sicher kann sich viel ergeben aus Spontanität und Ähnlichem, aber gerade solche Sachen kann man auch simpel besprechen. Also es gibt genügend Leute, die finden halt eine Bezeichnung gut für Geschlechtsorgane, die andere wieder nicht. Und
ja, okay.
Da ist es dann halt gut, das zu klären. Okay, Schwanz ist nicht so gut im Bett, nehmen wir Pimmel.
Ich wundere mich nur gerade, redet man da nicht miteinander drüber?
Ja, das meine ich ja, man muss reden.
Ja, aber selbst wenn es das falsche Wort ist, dann ist es einmal das Falsche und dann ist es beim nächsten Mal halt nicht mehr das Falsche, also.
Ja, aber auch da ist das Problem, dass im Akt die Kommunikation eher nicht kritikbehaftet ist in der Regel. Und da dann sowas nämlich reinzubringen, kann sehr nach hinten losgehen. Bis hin zum Coitus Interruptus. Also das kann man wirklich gerne vorher klären. Leute, beschäftigt euch mit eurer Sexualität. Das kommt immer gut.
Redet miteinander.
Erstellt Listen von schweinischen Wörtern, die ihr gerne beim Sex hören wollt und lasst die uns zukommen über die sozialen Medien oder per E-Mail oder auf Discord. Würde ich gerne lesen.
Ich weiß nicht, ob die zulässig sind oder ob die dann weggeblockt werden.
Ihr dürft sie uns gerne in DMs schreiben.
Lasst euch nicht blocken. Macht die irgendwie so mit Spaces oder so. Wie damals in der Jugend, wenn man irgendein versautes Wort schreiben wollte.
Ja, wir haben noch 15 Minuten. Diese 15 Minuten möchte Jesse ganz gerne auf einer kleinen Schifffahrt über die Seine verbringen. Es wird ein bisschen knapp, aber sie machen es dann doch, bestellen den Chauffeur ein wenig um und klischeehafterweise äußert da Celine auch das, was ich selber aus Urlauben kenne. Ich habe sowas noch nie gemacht. So ein typisches, ja, Hafenrundfahrt habe ich noch nie gemacht. Dazu muss jemand zu Besuch kommen, dass man sowas in seiner eigenen Heimatstadt macht. Ist, glaube ich, so ein Ding.
Ich komme ja von der Müritz ursprünglich und als Kind war das eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, da mit den Müritz-Dampfern Rundfahrten zu machen.
Ja, als Kind. Aber hast du als Erwachsener in Rostock schon mal eine Hafenrundfahrt gemacht? Alleine? Für dich?
Nö, das nicht. Ich würde es halt an der Müritz jetzt wieder machen, aber da wäre ich dann ja auch sowas wie Tourist. Ja. Gut, als Erwachsener stimmt schon, da macht man so touristische Aktionen tendenziell eher nicht mit, beziehungsweise hält sich aktiv davon fern, weil man mit den Touristen nicht in Kontakt kommen möchte.
Ich bin offensichtlich strange.
Vielleicht, aber sowas wäre ja eigentlich auch, wenn man gerade in eine Stadt zieht, gar nicht mal so eine dumme Idee, finde ich zumindest. Also so wirklich, wenn ich irgendwo eine neue Stadt ziehe, mache ich dann doch mal die Touri-Aktion, alleine um zu gucken, was die Stadt denn zu bieten hat. Georgia, du machst das vorrangig mit deinen Kindern, oder? Oder würdest du es auch selber tun? Du würdest das wahrscheinlich selber tun.
Ich habe das auch selber getan. Ich bin schon auf dem Rhein rumgeschippert und habe das genossen. Bin bis nach Linz runtergeschippert. Halt nicht komplett allein, mit anderen zusammen, habe ich aber trotzdem gemacht. Und die Stadt Köln unterstützt das sogar. Wenn du da hinziehst, bekommst du so ein Gutscheinheft, um halt an so Aktionen mitzumachen. Ich gebe mir auch in naher Zukunft irgendwann noch meine Führung durch den Dom, wieder in die Krypten runter, vielleicht sogar die Ausgrabungsstellen. Auf den Aussichtstürmen, Triangelturm und sowas war ich auch schon. Einfach weil Aussicht und sich die Stadt angucken. Also ja, offensichtlich bin ich strange.
Du bist Tourist in deiner eigenen Stadt?
Ich wüsste bei uns aber gar nicht, was so das Äquivalent wäre. Also gut, wir haben ein paar Kirchen, die man besichtigen könnte, aber das ist ja nicht so ein touristischer Hotspot wie jetzt zum Beispiel der Kölner Dom. Also keine Ahnung, was wäre es bei uns? In Warnemünde auf einen Leuchtturm klettern oder was?
Da ich das vor einiger Zeit durchgemacht habe, ja, Warnemünde auf einen Leuchtturm klettern, Botanischer Garten, Zoo, an den Hafen gehen, vielleicht eine Hafenrundfahrt, Igerpark.
Ja, gut, das habe ich, da habe ich das meiste auch schon gemacht. Zwar jetzt nicht alleine aus eigener Motivation. Ich bin halt auch nicht so ein outgoing Mensch, der das jetzt einfach mal so machen würde. Aber so als Event von der Arbeit zum Beispiel war ich auch im Zoo und im Igerpark und auf der Warnow rumgeschippert. Und ist auch irgendwo cool, aber ja, ich würde es halt von mir aus nicht machen.
Ja, genau das ist halt der Punkt.
Ja.
Wäre ich auch nicht der Mensch.
Ich bin strange, das ist okay.
Das ist okay. Wir akzeptieren dich trotzdem.
Ich bin schon so oft auf dem Aussichtsturm mit Flo spontan einfach hochgekraxelt, weil du da eine richtig geile Aussicht hast über die Stadt. Und dann so dieses, ah, guck mal da vorne, die Philharmonie oder was weiß ich.
Ich bräuchte eine Motivation dabei. Also zum Geocachen bin ich hin und wieder mal auf irgendwelche hohen Dächer geklettert. Oder auf hohe Gebäude. Nicht auf Dächer geklettert, das hört sich jetzt viel actionheldmäßiger an. Aber ja, einfach nur um hochzugehen und zu gucken, weiß ich nicht. Und wie die Stadt aussieht, weiß ich auch so. Da muss ich auch nicht mit einem Dampfer oder mit einem Kanu oder sonst was auf der Warnow rumschippern und mir das von da aus angucken.
Ja, ich weiß ja auch, wie die Stadt aussieht, aber trotzdem kann man das ja genießen. Ich nehme solche Angebote gerne wahr.
Also empfehlenswert ist auf jeden Fall mit einem Segelboot raus auf die Ostsee fahren. So einmal die ganze Warnow entlang. Da hast du da noch was von.
Ey, ich überlege seit Jahren, ob ich einen Bootsführerschein machen sollte und jedes Mal komme ich zu dem Schluss, naja, eigentlich, gut, dann fährst du die Warnow entlang und vielleicht in Richtung Ostsee, aber was bringt's dir? Ist teuer und du wirst nass.
Im Falle einer postapokalyptischen Geschichte könntest du mit dem Boot davon schippern, was viele andere nicht können.
Das ist wahr, das ist eins der Argumente, warum ich dann doch immer wieder darüber nachdenke. Im Film ist mir aufgefallen, dass diese Schiffsfahrt das erste Mal ist, überhaupt im ganzen Film, dass Celine nicht mehr so die volle Kontrolle hat, weil es vorher für mich sehr, sehr auffällig war, wie sie die Initiative übernommen hat, wenn es darum ging, durch die Gassen in Paris zu laufen oder ja zu beschließen, was sie so als nächstes tun und wo sie hingehen. Also klar, natürlich ist das so, weil sie da halt wohnt und sich besser auskennt. Aber ich finde, das wird schon sehr, sehr deutlich in Szene gesetzt, dass sie immer wieder sagte, ja, hier geht's lang. Ja, hier geht's lang. Und teilweise auch Fragen von Jesse von wegen, ja, wo müssen wir hin? Ich war mir nicht sicher und bin's auch jetzt noch nicht, ob das irgendeine Bedeutung hatte, dass sie da fast schon dominant dargestellt wurde. Es ändert sich halt, wie gesagt, jetzt erst, weil das sein Vorschlag war mit dem Schiff, was sie ja am Anfang auch nicht so cool findet.
Ich überlege gerade, wie war es im ersten?
Im ersten kannten sie sich beide nicht so wirklich aus. Da waren sie beide verloren in der Stadt und sind mehr durch Zufall von einer Station zur anderen gekommen, hatte ich das Gefühl.
Genau, im ersten hat keiner wirklich Kontrolle übernommen. Aber ja, Celine hat in Paris sehr die Kontrolle behalten. Und man merkt das auch so ein bisschen in ihren Charakterzügen, dass sie sehr viel auf Kontrolle gesetzt hat, so in der Vergangenheit, in allen Diskussionen, wo sie über Beziehungen und Ähnlichem gesprochen hat. Und diesen Punkt, den du jetzt ansprichst, würde ich sogar als Anfang sehen von einem beginnenden Kontrollverlust. Auf dem Schiff wird nämlich weiter diskutiert über die Vergangenheit, über Jessys Schaffenswillen, warum er das Buch geschrieben hat, ob er einem Denkmal diesen Abend setzen wollte. Und es wird so ein wenig der Abschied thematisiert. Celine hat als leicht gebranntes Kind mit Abschieden wohl Probleme und kann nicht richtig vergessen. Jeder Mensch bleibt ihr im Gedächtnis. Und das zeichnet sich auch daraus aus, dass sie sehr viel Reue plötzlich hat und das Wiedersehen immer wieder wollte, mit Was-wäre-wenn-Szenarien im Kopf durchgespielt hat. Also was wäre, wenn ich damals dahin gegangen wäre? Bis hin zu den Fragen, ob es nur Schicksal oder Zufall war, dass sie da halt nicht zusammengefunden haben, 6 Monate später. Und es entwickelt sich so ein kleiner Streit. Nach der Bootsfahrt direkt möchte Jessie sie noch nach Hause fahren. Und hier beginnt nämlich es vollkommen zu eskalieren. Es wird sehr viel gesprochen über Glück im Leben, wie ist die aktuelle Situation. Jessie ist mittlerweile verheiratet, aber auch absolut nicht zufrieden. Und Celine hat in ihren vergangenen 9 Jahren auch eher semi-tolle Beziehungen gehabt, ist jetzt in einer Beziehung mit jemandem, der wenig zu Hause ist, scheint sich offenbar auch nicht ganz so auf Bindungen einlassen zu wollen. Und sie eskaliert. Sie eskaliert komplett, indem sie dann plötzlich aus der Limousine aussteigen will. Das weiß Jessie zum Glück zu verhindern, indem er ihr ein wenig schildert, wie schlecht auch sein Leben ist. An der Stelle ist dann wie üblich, Leid ist nicht vergleichbar einzuwerfen. Und das Leben ist von außen betrachtet vielleicht auch besser, als es wirklich ist. Und hier wäre jetzt die große Frage, diese Eskalation von Celine, wie hat euch das getroffen? Sie hat da ja das erste Mal quasi richtig aufgedreht und wirkte wirklich, ja, panisch.
Japanisch?
Japanisch.
Okay, also ich hatte ein paar Probleme, ihre Argumentation da so richtig zu folgen, also warum sie letztlich ausgetickt ist, weil teilweise finde ich es ganz gut nachvollziehbar. Sie sagt, von wegen ihr wurde zu oft das Herz gebrochen, deswegen versucht sie es gar nicht erst. Kann ich ganz gut relaten. Und das ist dann für sie der Anlass, Jessie quasi Vorwürfe zu machen, dass sie diese Gefühle für ihn anscheinend immer noch hat und all die Jahre hatte. Gut, ob das dann die richtige Konsequenz ist, ihn da jetzt zu beschuldigen, weiß ich nicht. Aber ansonsten sind das auch so merkwürdige Argumente, ne, wie sie da von ihren früheren Beziehungen erzählt und sich darüber aufregt, dass sich die Männer dann bei ihr bedankt haben, dass sie ihnen gezeigt hat, was Liebe ist und wie man Frauen respektiert und dass sie es gewagt haben, andere Frauen danach zu heiraten. Sie hätten ja auch sie fragen können. Sie hätte zwar Nein gesagt, aber sie hätten sie zumindest fragen sollen. Das finde ich ganz, ganz merkwürdig, sich darüber aufzuregen. Also ich, das wirkte in der Tat neurotisch oder, also ich will das jetzt nicht pathologisieren, aber irgendwie borderline-mäßig, wie sie dann plötzlich abgeht. Weiß nicht, konnte damit nicht so viel anfangen, größtenteils zumindest, und hab da auch ein bisschen so die Sympathien für Celine an der Stelle verloren.
Ich hege auch einen Zweifel daran, dass die Männer tatsächlich nachhinein noch angerufen haben, um sich zu bedanken, dass sie da Respekt vor Frauen gelernt haben, weil ganz ehrlich, wenn du Schluss gemacht hast und dann eine andere heiratest, rufst du nicht deine Ex-Freundin an und sagst, ach, wegen dir habe ich mir eine richtige Traumfolge gefunden, wir heiraten jetzt. Danke übrigens, ne?
Im Suff macht man das bestimmt.
Ach, also so vor 10, 12 Jahren kannte ich diese Aussage auch von anderen Leuten.
Echt?
Ja.
Okay. Man ruft ernsthaft beim Ex an und sagt dann, ja, schön, dass wir uns kennengelernt haben. Ich habe jetzt jemand Neues und bin happy, dass wir zusammen waren, weil ich jetzt ein besserer Mensch bin.
Die waren dann meist noch befreundet in irgendeiner Weise.
Ja, aber insgesamt fand ich das auch sehr unangenehm und unangebracht irgendwie. ich kann es verstehen, da hat sich sehr viel angestaut und dann ist das alles hochgekommen mit dem Buch und dass sie ihn jetzt sieht und es ihm offensichtlich so gut geht. Aber ja, wirkt schon ein bisschen manisch.
Ja, das ist auch so ein Punkt, ne? Das kam bei Mike in der Zusammenfassung jetzt ja auch rüber, dass sie sich eigentlich dadurch beruhigen lässt, dass Jesse eben sagt, dass bei ihm auch nicht alles in Ordnung ist. Also das ist ja auch nicht so der gute Charakterzug von ihr, dass sie dann erst wieder mit ihm okay ist, wenn er sagt, dass er gar nicht so erfolgreich und so glücklich ist. Also als ob sie ihm das nicht gönnt oder so. Und sie gönnt es ihm ja anscheinend nicht, so wie ihren anderen Ex-Freunden auch. Also schon Charakterschwächen, die da zutage treten.
Also ich würde sagen, sie gönnt es ihm auch, aber gerade durch dieses Ideal, was sie ja von ihm hatte. Also sie hat wohl Zeitungsartikel gelesen und sein Leben ist so goldig und schön. Da kann ich das auch verstehen, dass sich da so ein bisschen Frust ansammelt. Ich würde fast sagen, ähnlich wird es sich verhalten, wenn man zu viel auf Instagram irgendwelche Live-Blogging-Channel hat, wo dann halt alles idealisiert wird, alles ist top und warum ist mein Leben nicht so? Dieser Gedanke ist ja dann quasi inhärent, dass der kommt. Und das kann ich nachvollziehen. Und ich finde auch den Streit an sich, wie er sich entwickelt hat, ja, sehr natürlich, um nicht zu sagen, solche Streits kenne ich. Und da sind dann auch die Argumente nicht rational.
Kenne ich nicht. Also ja, wie gesagt, ich kann es grob nachvollziehen, dass man sich da in Rage spricht. Ich fand's unangenehm und ja, ein bisschen zu krass.
Absolut unangenehm. Also das ist auch kein gutes Streitverhalten. Das sollte man schnellstmöglich abstellen. Und dass sie irgendwelche Probleme hat, da würde ich auch komplett von ausgehen. Also sie hat Probleme, die sie nicht bewältigt hat und sie muss das rauslassen an der Stelle.
Ist sie einfach nur frustriert, dass sie ihn nicht haben kann? Also richtig geht's ja los so von ihr mit dem Satz, ein verheirateter Mann ist das Letzte, was ich jetzt brauche, nachdem sie erfahren hat, dass er verheiratet ist. Also sind da einfach nur die Hoffnungen, die sie vielleicht aufgebaut hat, zerstört worden?
Naja, dass er verheiratet ist, wusste sie schon länger.
Ja, da bin ich mir nämlich gerade nicht sicher, ob sie das wirklich wusste.
Doch, doch, sie spricht ihn darauf an, weil er das Thema gar nicht aufmachen wollte. Und sie ihn auch immer wieder gefragt hat, gerade auf dem Boot, so ja, sag mal, wie ist denn jetzt eigentlich Ehe? Und erzähl doch mal, du redest ja gar nicht darüber.
Stimmt, ja, er erwähnt seinen Sohn ja auch vorher schon.
Ich hab gelesen, du bist verheiratet und hast ein Kind. Also die hat ihn ja offensichtlich verfolgt, obwohl die beiden sich nicht gesehen haben.
Ja, also spätestens nach Veröffentlichung des Buches hatte sie ja die Gelegenheit. Man merkt es auch so am Anfang der Schiffsfahrt, dass Celine sehr viel Reue hat für die alte Situation und halt eher das Wiedersehen im Positiven gesehen hätte, als halt wirklich das, wie es jetzt verlaufen ist, mit sie haben sich nicht gesehen und sie kann das nicht als, das war halt diese eine Nacht und die war schön, alles war toll, wie es eigentlich im ersten Teil ja angedacht war, dass sie einfach nur diese eine Nacht haben und die genießen und dann gucken sie mal. Sie kann quasi auch dort den Abschluss nicht finden. Und das hat sich aus meiner Sicht richtig aufgestaut.
Ich meine, sie sagt doch irgendwo irgendwas von wegen bei jeder Beziehung, wenn es vorbei ist und bla, ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, ob ein Stück von ihr irgendwie kaputt geht. Irgendwie sowas war das.
Ja, jedes Ende einer Beziehung macht was in ihr kaputt und deswegen ist sie vorsichtig. Es tut einfach zu sehr weh. So sind grob ihre Worte.
Kann man nachvollziehen, aber man muss auch dort den Abschluss finden. Und sich reparieren.
Ja, aber gerade mit ihm sagte sie auch, dass sie dieses Abschließende halt nicht hatte und dementsprechend keinen Schlussstrich ziehen konnte. Aber selbst verschuldet.
Ja, wobei ich auch diesen Schlussstrich, es gibt Situationen im Leben, da kriegt man den nicht. Mhm. Da muss man für sich selbst das abschließen. Und das scheint sie nie gelernt zu haben und lernt es halt jetzt.
Das spricht jetzt auch nicht unbedingt für sie. Also ich meine, es ist 9 Jahre her. Sie ist dann jetzt, wie alt? 32 wird, glaube ich, gesagt. Ne? Ja, kommt rechnerisch ungefähr hin.
Ja, 32.
Also da könnte man ja irgendwie erwarten, dass da gerade in dieser Lebensphase ein gewisser Reifeprozess eintritt und man solche Dinge dann auch mal abhaken kann.
Ja, sie hat es ja offensichtlich mit Verdrängen versucht.
Ja.
Es gibt viele Sachen, die Leute nicht abhaken können. Jeder hat da irgendwas.
Ist dann halt die Frage, wie clever das von ihr ist, da zu diesem Buchladen zu gehen.
Vielleicht war es auch einfach unüberlegt. Ja. Oder vielleicht wollte sie sich jetzt einen Schlussstrich holen. Das wissen wir nicht. Auf jeden Fall ist sie danach wieder halbwegs mit Jesse am Scherzen. Sie fahren weiter bis zu ihrem Haus, ihrer Siedlung. Und dort eskaliert es völlig. Celine sieht ihre Katze. Celine ist eine Crazy Cat Lady.
Ja.
Es ist zwar total verständlich, sie versucht es zu verargumentieren, aber sie ist und bleibt eine Crazy Cat Lady. Das
eine kommunistische noch dazu, denn die Katze heißt Che.
Ja, aber es ist nicht der Che gemeint.
Ja, behauptet sie.
Mhm.
Sie hat nicht nur einmal in diesem Film gelogen.
Was?
Auf jeden Fall möchte Jesse sie dann noch zur Tür begleiten, beziehungsweise da wir im Laufe des Filmes erfahren haben, dass Celine Songwriterin ist, beziehungsweise Songs schreibt und auf der Gitarre spielt, möchte er einen Song von ihr hören. In der Wohnung ist es dann auch wieder weiterhin sehr ausgelassen und Celine gibt ihm 3 Songs zur Auswahl, die auf Englisch sind, 2 mit nicht nennenswerten Themen und ein Walzer, den sie nicht näher benennt, wo man allerdings schon sehr deutlich denken kann, dieser Walzer wird irgendwie vielleicht kritisch sein und sie will den nicht spielen. Aber Jesse wünscht sich natürlich den Walzer und der Walzer ist Über die Nacht in Wien. Sehr melancholisch, hier auch wieder von ihr gesungen, was wir auch am Anfang hatten, damit schließt sich der Bogen. Es kommt wieder Musik, wieder von ihr. Und was haltet ihr von ihren Songdichtungskünsten? Gutes Liedermachen?
Ich muss mich da raushalten, ich kann das auch nicht.
Es ist nicht meine Musik, ich weiß nicht, fand's. Also ich fand's ein bisschen cringy, aber ich finde so eine Situation allgemein cringy, das, ja, Also der Song bringt schon das rüber, was er rüberbringen soll, sagen's mal so.
Giorgio, du willst dich da wirklich raushalten? Keine Kritik?
Also über den Text kann ich nichts sagen. Ich finde die gesamte Situation irgendwie strange, wie er da so rumlümmelt und sie lüstern anschaut, während sie da auf dem Bett sitzt und über die eine Nacht singt und dann so ganz komisch seinen Namen mit einbaut.
Ja, Jesse natürlich manspreading-mäßig unterwegs.
Er wirkt da schon irgendwie, als wäre er da jetzt zu Hause. Also am Ende, wenn man jetzt nur das Ende sehen würde oder diese ganze Sequenz in ihrer Wohnung, dann wirkt das wirklich so, als würden die schon sonst wie lange zusammenleben. Auch die Diskussion danach über Nina Simone, die sie da führen, die meines Erachtens keinerlei inhaltlichen Sinn hat, wirkt so, ne? Ungezwungenes Gespräch zwischen, ja, diesen beiden Liebenden. Also irgendwie eine ganz andere Stimmung jetzt zwischen den beiden.
Ja, es ist auf jeden Fall sehr ausgelassen und sie scherzen auch. Von der Musik her muss ich sagen, es ist genau das, was ich teilweise höre. Hat mich sehr an Dota Care erinnert, mit ein bisschen zu viel Schnulz da drin. Aber kann man durchaus hören.
An dieser Stelle würde ich noch einmal den sensationellen Gag ansprechen, der hier noch gemacht wird. Humor ist in dem Film ja sonst eher weniger vertreten, aber am Ende hauen sie nochmal richtig einen raus, als Celine Jesse einen Tee anbietet. Da sagt er, Messi. Und ihre Antwort ist, you think my apartment is messy? Das hatte irgendwie so ein bisschen Dad-Joke-Vibes.
Okay, da hat der Film dann ausnahmsweise deinen Humor getroffen.
Ja, weil es einfach so absurd ist und irgendwie gar nicht reinpasst. Also so gezwungen auch irgendwie.
Ja, das war so ultra gezwungen, dass ich erst nicht wusste, worüber die jetzt scherzen. So dieses, hä?
Also auf Deutsch ergibt's halt überhaupt keinen Sinn. Auf Englisch könnte das irgendwie ihre Nervosität oder ihre Unsicherheit noch ein bisschen darstellen. Aber es wirkt halt gezwungen.
Aber das war es dann im Prinzip auch schon. Es gibt noch eine kleine Diskussion über Musik. Blende, Ende.
Er verpasst absichtlich seinen Flug.
Das wissen wir noch nicht genau.
Naja, doch, also.
Aber es ist sehr vorhersehbar, dass er ihn nicht bekommen wird.
Also so wie die am Ende, wo sie dann sagt, du verpasst deinen Flug. Und er so, ja, ich weiß. So, ja, ich hatte eh nicht vor, den zu nehmen.
Ja, es ist schon sehr offensichtlich, dass er das auch nicht mehr vorhatte.
Der arme Fahrer, der jetzt wartet.
Armer Philipp.
Wie lange mag er wohl warten? 9 Jahre lang? Wer weiß.
Ja, das erfahren wir vielleicht in 9 Jahren oder in 6 Wochen. Aber grundsätzlich, ein kleines Resümee. Wie fandet ihr den Gesamteindruck vom Film? Was hat euch noch über das nicht diskutierte quasi heraus bewegt, interessiert? Und wie wäre der Vergleich zum vorherigen Film?
Also als der Film angefangen hat, fiel mir ja direkt auf, dass wir damit anfangen, die verschiedenen Spielplätze des Films zu sehen. Im ersten Film war das ja quasi so der Schluss, Zusammenfassung, wo dann alle Spielorte nochmal gezeigt wurden. Hier ist es der Anfang. Und da habe ich auch jedes Mal, wenn das Bild gewechselt, geguckt, ob man die beiden oder einen einzelnen von den beiden vielleicht schon sieht, während Delphi dort singt. Und es ist deutlich, dass sie immer noch nach dem Sinn des Lebens fragen und philosophieren wollen, aber ein bisschen erwachsener sind, immer noch nicht ganz auf den Punkt kommen, ob sie jetzt miteinander schlafen wollen oder nicht. Naja, gut, eventuell auch, weil einer von den beiden verheiratet und andere in einer Beziehung ist und man das vielleicht eigentlich nicht tun sollte. Und insgesamt geht es aber dann doch um etwas erwachsenere Themen, so Partnerschaftskrisen, Ehekrise, sollte man für Kinder zusammenbleiben? Fand ich dann tatsächlich ein bisschen erwachsener als den ersten.
Ja, würde ich mich anschließen, was die beiden Charaktere vor allem angeht. Das macht es auch ein bisschen ansprechender. Die beiden haben jetzt überhaupt mal ein bisschen individuellere Charaktere. Also hatten sie im ersten auch, aber so richtig geformt waren die ja noch nicht. Und da merkt man jetzt schon einen Unterschied mit mehr Hintergrund, den sie durch ihre Lebenserfahrung haben. Das ist einfach interessanter zu verfolgen ist, als das doch eher oberflächliche Philosophieren, was wir da aus dem ersten Teil kennen, von diesen beiden Leuten Anfang 20. Das fand ich schon ganz gut. Gleichzeitig macht das die Charaktere beide für mich unsympathischer. Also Jesse mochte ich ja im ersten Teil schon nicht. Fand es auch ein bisschen unglaubwürdig, dass er plötzlich ein Buch schreiben kann. Ich fand ihn ja eher einfältig und war immer im ersten Teil auch nicht sicher gewesen, ob er überhaupt lesen kann, aber anscheinend ja schon. Aber was du jetzt sagtest, Georgia, auch die Sache von wegen, dass sie da beide ihre Partner betrügen, das finde ich jetzt auch eher kritisch. Und auch Jessys Verhalten, wenn man sich das mal so vor Augen hält, wie er dann, als sie auf dem Weg sind aus dem Café heraus, da wo sie erstmal durch die Gegend laufen, wie er dann doch relativ unverhohlen klar macht, wie spitz er eigentlich auf sie ist.
Immer noch,
ja, aber letztlich kannten die sich einen Tag lang und das ist 9 Jahre her. Und dann fängt er so an, ohne jetzt wirklich sicher zu wissen, dass sie überhaupt auch noch irgendwie Interesse auf dieser Ebene an ihm hat. Da würde ich das fast schon als übergriffig ansehen, wie er sich da verhält. Naja, und Celine habe ich ja schon gesagt, ne, da konnte ich auch nicht so wirklich nachvollziehen, wie sie dann irgendwann abgeht. Sie sagt ja auch, dass sie einen Freund hat, insofern ihr Verhalten aus meiner Sicht auch schon ein bisschen verurteilenswert. Aber das macht den Film ja nicht schlecht, ne? Ein Film mit unsympathischen Charakteren kann ja trotzdem sehr gut sein. Man denke nur an Whiplash zum Beispiel. Insofern finde ich den Film tatsächlich sogar noch ein Stück besser als den ersten. Oder was heißt tatsächlich? Ich fand den ersten jetzt nicht grandios, aber ich konnte damit mehr anfangen insgesamt.
Ja, dem kann ich mich eigentlich nur komplett anschließen. Also ich habe ja die Serie vor 10, 15 Jahren irgendwann gesehen. Die beiden Teile. Ich weiß gar nicht, wann der zweite rausgekommen ist.
2004.
Ja, ich müsste die so 2008 bis 2007 geguckt haben. Ich konnte im ersten Film ja wesentlich zu der Zeit, als ich den ursprünglich geguckt habe, mit den Leuten relaten. Und den zweiten Film, das waren dann halt so, ja, Erwachsene, große Erwachsene, die dann auch ganz andere Themen haben, wo man dann aber trotzdem das nachvollziehen kann. Und jetzt beim nochmal gucken auf jeden Fall auch, man merkt, dass wir jetzt eher in dem Alter der Zielgruppe sind. Das sind halt dann doch fast schon unsere Probleme, zumindest alterstechnisch. Und gerade die Charakterentwicklung zwischen den beiden fand ich damals schon bemerkenswert und heute noch viel mehr. Also halt, wie ihr schon gesagt habt, oder wie Tobias gesagt hat, also dass Jesse plötzlich schreiben und lesen kann, das holla die Waldfee, und dass die Gespräche halt nicht nur sind, wie ist das Universum, lass mal poppen.
Lass mal poppen ist es letztlich hier aber auch.
Ja, zum Teil schon. Man merkt auf jeden Fall immer noch so eine gewisse Früh-30er Unsicherheit, vielleicht auch zeitgeisttechnisch bedingt, dass damals halt noch nicht so im Bewusstsein war, was Consent ist und dass man über Sex reden kann. Auch gerade am Ende dieser Move von Jesse, nicht zum Flieger dann doch zu gehen, wirkt wieder ein bisschen infantil.
Ja.
Weil das ist ja doch leicht unüberlegt, um nicht zu sagen komplett unüberlegt. Aber ich kann das alles nachvollziehen.
Wird eigentlich gesagt, was das jetzt für Konsequenzen hat? Also was, der Flieger, ist das jetzt zu seiner nächsten Buchvorstellung oder der nach Hause? Ich habe das jetzt nicht mehr im Kopf. Aber das heißt jetzt nicht, dass er irgendwie sein Leben oder seine Karriere damit aufgibt, ne? So krass ist es nicht.
Nee, das wird nicht gesagt. Es ist auf jeden Fall ein Flieger raus aus Frankreich.
Es ist seine letzte Vorlesung, also gehe ich davon aus, nach Hause in die USA.
Stimmt, das wird gesagt.
Genau.
Ja. An seinen Marmortisch.
Mit seinem über alles geliebten Sohn.
Ja, und seiner Frau, die er zumindest auf emotionale Weise, aber wahrscheinlich auch auf physische Weise dann betrogen haben wird.
Also ich würde mal sagen, auf emotionaler Weise hätten die gar nicht heiraten dürfen. Wenn ich kurz vor meiner Hochzeit, beziehungsweise auf dem Weg zur Hochzeit, immer noch an meine alte Flamme denke und mir denke, boah, wäre die bloß da gewesen, dann hätte ich die geheiratet. Weiß nicht, aber ich glaube, dann ist man nicht bereit für eine andere Ehe.
Ja, er scheint sich da ja auch so ein bisschen in so ein Rollenbild gefügt zu haben. Durch diese Ehe, die jetzt nicht unbedingt auf Liebe basiert hat. Das ist auch ein Unterschied zum ersten Teil. Da wirkte er ja wirklich noch so wie der Freigeist, der durch die Gegend fährt und so. Und der kann sich erlauben, mal eben von Madrid nach Wien, oder nee, Madrid war er nicht, aber naja, halt ungezwungen durch die Gegend zu reisen.
Naja, er hat sich das Geld geliehen, um zu seiner Freundin, aka Ex-Freundin, nach Madrid zu fliegen, nach einem Jahr.
Ja, und jetzt hat er sich das Geld bei seinem Vater geliehen, um nach Wien zu fliegen und sie wiederzusehen.
Paris.
Nein, nach Wien.
Genau, da hat er sich das Geld von seinem Vater geliehen. Also vor 9 Jahren quasi.
Ach so.
8,5.
Jetzt hat er die Freiheiten nicht mehr. Und er hat ja eigentlich bloß geheiratet, weil er ein Kind gekriegt hat.
Ja, das würde ich auch ein bisschen anprangern aus heutiger Sicht auf jeden Fall. Das muss man nicht mehr machen. Aber vielleicht auch da so ein bisschen, die Amerikaner sind vielleicht auch noch ein bisschen anders gewesen, dass man da dann halt wirklich heiratet.
Vor allem kam er ja auch aus einem etwas ländlicheren Teil, nicht aus New York selber oder sowas. Da ist man vielleicht wirklich ein bisschen anders gebürstet. Zum Beispiel Motto, jetzt hast du das Mädchen geschwängert, also hast du jetzt auch dafür zu sorgen. Weil jetzt so heute moderner Stand würde ich auch sagen, wegen einem Kind heiraten, never ever. Da ist halt keiner bei Glücklichen. Die Kinder machen auch Abstriche. Dann ist besser, wenn sie 2 Haushalte haben, wo sie jeweils ein geliebtes Elternteil haben, die mit sich und ihrer Beziehung klarkommen und nicht in so einer Trauerbude, wie er ja auch sagt, wo kaum gelacht wird und irgendwie einfach kein Spaß und kein Verstehen miteinander ist.
Oder vielleicht wäre das sogar komplett ohne den Zwang der Ehe ein ganz anderes Verhältnis zwischen den beiden. Dass sie einfach ungezwungener sein können. Also Ehe, finde ich, ist schon teilweise ein ziemlich großer Zwang.
Ja, ist wirklich die Frage, ob das jetzt aus heutiger Sicht nur so ist. Vielleicht war Jesse zu der damaligen Zeit allein mit der Ansicht, dass er ja an einer Stelle sagt, er will keiner von denen sein, die sich mit 50 scheiden lassen oder so. Vielleicht war das schon besonders fortschrittlich zu der Zeit, wo es aus heutiger Sicht irgendwie selbstverständlich ist, dass eine Ehe nicht so ein Zwangsinstrument sein sollte, dass man da mit 50 Jahren nach wahrscheinlich 20 Jahren, 30 Jahren Ehe da einfach nur noch raus will. Oder vielleicht ist es in den USA oder gerade in ländlichen Gegenden heute noch so, ich weiß es nicht.
Ich glaube, letzteres.
In ländlichen Gegenden würde ich das sofort unterschreiben, wahrscheinlich auch in Deutschland, aber so grundsätzlich für uns jetzt als Stadtbewohner und eher aufgeklärte Menschen, es gibt ja trotzdem auch Möglichkeiten in einer Ehe irgendwie miteinander klarzukommen, beziehungsweise das dann auch notfalls so zu öffnen, dass beide gut leben können und halt auch die Kinder glücklich sind. Es gibt genügend Lebensmodelle. Man muss sich nur eins aussuchen, was halt wirklich für alle dann passt.
Ich kannte jemanden mit einer offenen Ehe und die waren eigentlich beide ganz gut damit. Gab halt schon feste Regeln, also so richtig Affäre, Fremdgehen war nicht drin, aber man war da jetzt nicht irgendwie festgebunden.
Ja, und auch da sieht man schon wieder den Vorteil, den Reden bringt. Einfach mal drüber sprechen. Das löst Probleme. Numerisch, was sagt ihr?
Also, lass nochmal anzumerken, was jetzt so die rein technische Ebene angeht. Ich muss sagen, dass von der Umsetzung her gefällt mir das noch ein bisschen besser als der erste Teil. Auch von der Dramaturgie, es gibt weniger Füllmaterial. Es ist ja wirklich nonstop eigentlich dieser Dialog. Mhm. Das Füllmaterial im ersten Teil war zwar teilweise ganz okay, so hat dieses Erlebnis der unbekannten Stadt vermittelt, aber hier finde ich es angenehm gestrafft, sehr gut konsumierbar. Und auch richtig geil umgesetzt mit sehr langen Takes. Ich habe gelesen, eine Einstellung gab's, die 11 Minuten dauerte, die ja mit Steadicam gemacht wurde. Ne? 11 Minuten lang gehen sie quasi auf die Kamera zu und unterhalten sich. Sowas finde ich immer sehr beeindruckend. Und außerdem die schauspielerische Leistung von Julie Delpy, muss ich erwähnen. Die ist ultra natürlich, auch in ihrer Abgedrehtheit wirkt sie richtig, richtig klasse. Also fand ich total super. Und da das alles Argumente sind, die, wie gesagt, für mich den Film noch besser erscheinen lassen als den ersten Teil, habe ich mich numerisch auf eine 3,5 von 5 festgelegt, im Gegensatz zu der 3 von 5 des ersten Teils. Und was ich jetzt bei meiner Recherche, also beim Gucken auf die Bewertung auf Letterboxd rausgefunden habe, ist, dass der Film allgemein ja höher eingestuft wird als der erste. Der ist ja noch besser angekommen. Und der erste ist ja schon sehr, sehr hoch geschätzt. Finde ich bemerkenswert. Sieht man selten beim zweiten Teil.
Vielleicht liegt das auch am Alter der Nutzer von Letterboxd, dass die auch mehr mit dem Problem der Erwachsenen relaten können als mit diesem jungen 20er Pseudophilosophie-Gedöns.
Ja, das ist sehr gut vorstellbar.
Wobei die bei Erscheinen des ersten Films eventuell jünger waren oder als sie den ersten Film geguckt haben.
Also auch von der Kritik ist der aber besser angenommen worden. Es gab zum Beispiel eine Nominierung für einen Oscar für das Drehbuch. Bin mir gar nicht sicher, wer da genau nominiert wurde. Also auf jeden Fall Julie Delpy auch, die hat am Drehbuch mitgeschrieben. Ich glaube Ethan Hawke auch, bin mir nicht ganz sicher. Und so ist der erste Teil ja auch nicht angekommen, was Auszeichnungen angeht.
Er ist halt auch ein Ticken besser als der erste. Ob man jetzt inhaltlich mehr damit anfangen kann oder nicht, schon allein vom Technischen her. Und ich finde ihn auch schöner umgesetzt. Und hier auch wieder ein Film, der weitestgehend ohne Musik auskommt. Viel einfach nur die Geräusche, wie sie halt da zu erwarten wären, wenn man da langlaufen würde. Was das Ganze wieder so dieses authentisch-natürliche verleiht, wie beim ersten Film auch. Ich würde mich da auch bei einer 3,5, 3,8 irgendwo sehen.
Oha, Zwischenkommastellen.
3,79, wenn du es möchtest.
Ja, also ich kann euch nur unterstützen. Es ist bei mir im Prinzip genau das Gleiche. Selbst mit Betrachten der Zielgruppe, dass beim ersten halt ich nicht mehr in der Zielgruppe bin und beim zweiten jetzt doch eher, würde ich dem Film auch so eine 3,75, aufgerundet natürlich eine 4 geben, weil es einfach ein sehr gut gemachter Film ist aus meiner Sicht, den man sich dann doch irgendwie mal wieder geben kann. Und gerade in Relation zu der Reihe stellt er schon irgendwie für mich so ein kleines Nostalgiestück vielleicht sogar dar, weil ich den von damals kenne. Und Julie Delpy ist halt, ja, sie ist verdammt authentisch. Selbst streiten kann sie sowas von authentisch, das kann man nicht außer Acht lassen.
War unangenehm.
Also ich fand, das war ein angenehmes Unangenehm. Aber vielleicht auch nur, weil ich es halt so kenne. Also
es war ein gekonntes Unangenehm, sagen wir es so.
Ja, also wenn ihr jetzt nichts mehr nachzutragen habt.
Ich hätte noch eine Frage, nämlich was ihr jetzt denn glaubt, was im dritten Teil passieren wird. Also ihr kennt den ja beide noch nicht. Hm. Also ich kenne ihn auch noch nicht. Und was denkt ihr denn, wie es da jetzt weitergehen wird? Also erleben wir dann die Patchwork-Familie, weil Jesse plötzlich vernünftig geworden ist und sich im Guten mit seiner Frau einigt? Oder ja, was glaubt ihr, wie wird da die Ausgangslage sein?
Vernünftig ist, glaube ich, zu hoch gegriffen.
Ja, ich fürchte auch.
Ich glaube, wirklich vernünftig wird er nicht werden. Und das wird auch nie wirklich vernünftig, so dass die sagen können, hey, wir haben jetzt eine Happy Family, wir sind jetzt zufrieden so und da gibt es jetzt keinen Stress drumherum mehr. Ich denke, die beiden werden zusammen sein, vielleicht sowas wie eine Familie haben, aber wie das jetzt bei Jessys Frau angekommen ist, dass der einfach nicht nach Hause kommt und da was mit seiner ehemaligen Flamme anfängt, obwohl er ein Kind hat, obwohl er wegen dem Kind eigentlich da war. Wie die das mit dem Kind regeln? Keine Ahnung. Für Celine ist ja einfach, sie kann Schluss machen. Er ist ja sowieso kaum bei ihr.
Ich bin mir nicht sicher, ob sie nicht sogar schon quasi Schluss gemacht hat. An einer Stelle erzählt sie von einem Ex-Freund und korrigiert sich dann und sagt Ex-Ex-Freund oder so.
Ja, aber das war, als sie über das eine Lied gesprochen hat. Das eine Lied ging über ihren Ex-Freund. Ach nee, Ex-Ex-Freund. Ich weiß allerdings nicht, inwiefern sie da schon drüber überlegt hat, dass sie jetzt mit ihrem aktuellen Freund Schluss macht oder nicht.
Ja, könnte man aber so verstehen, ne?
Aber vielleicht war sie auch schon mit ihm auseinander, weil es bei ihr nicht lang hält.
Oder es ist halt wirklich einfach nur ihr Ex-Ex-Freund und sie hat halt irgendeinen zwischendurch vergessen.
Der Jean.
Ja.
Jean-Pierre. Der trommelt auf dem Dach.
Also ich hätte die Frage tatsächlich als Vorerwartung für dann den nächsten Film gesehen, aber wir können uns das ja dann gut im Gedächtnis behalten für die nächsten. Before Midnight ist es dann ja am Ende. Ich habe die Erwartung, dass sie nicht zusammen sind, dass sie beide irgendwie zurückgegangen sind in ihr schreckliches Leben und irgendwie muss Jesse das halt seiner Frau verklickern oder er tut's halt nicht und dass sie wenigstens Kontaktdaten ausgetauscht haben, dass sie über die Jahre in Verbindung bleiben, weil ich glaube nicht, dass sie unbedingt aus dem aktuellen Leben, was ja doch eine gewisse Sicherheit birgt, ausbrechen. Gerade bei Jesse hängt ja so ein bisschen was dran, so ein Kind und eine Ehe. Aber das ist eine große Frage. Das wäre so mein Szenario, was ich am wahrscheinlichsten halte. Weil sonst nämlich, wenn sie jetzt zusammenkämen, dann wäre der nächste Film ein reines, wie unglücklich wir doch plötzlich in der Ehe sind.
Ja, vielleicht ja nicht. Vielleicht zwei gegen den Rest der Welt.
Ja, zu wenig Drama.
Zu wenig Konflikte.
Ja.
Das würde ich nicht glauben. Und nach 9 Jahren Ehe würde ich auch nicht erwarten, dass sie dann immer noch diese tiefgreifenden Gespräche führen, weil sie ja doch eigentlich in diesen 9 Jahren, wenn sie immer aufeinander hocken, die meisten Gespräche ja so oder so schon geführt haben. Das heißt, das wären dann eher so, wie war dein Tag, Schatz?
Vielleicht stirbt ja jemand und irgendwas kommt hoch.
Celines Oma zum zweiten Mal.
Na, jetzt die andere. Das eine war ja die aus Budapest, oder war das Budapest? Keine Ahnung, irgendwie sowas. Und vielleicht ja jetzt die andere aus irgendwo Frankreich, Lyon oder so.
Vielleicht ist die Oma gar nicht tot. Vielleicht war das nur eine billige Ausrede.
Story-Twist.
Ja.
Aber was erwartest du, Tobias?
Ich glaube eigentlich auch, dass sie zusammen sind. Und ich glaube, da kommt dann vielleicht doch wieder die Unvernunft und Unreife von Jesse zum Tragen, dass er halt wirklich alles aufgibt, auch seine Sicherheit und so. Aber dann frage ich mich halt auch, worin der Konflikt liegen kann, was da wirklich noch nachvollziehbar nach 9 Jahren jetzt auftritt. Also irgendeinen Konflikt muss es ja geben, weil sonst wäre das ein relativ lahmer Film, denke ich.
Vielleicht sind sie ja da zusammen und trennen sich in dem Film.
Ja. Ja, so die Realisierung, dass es vielleicht doch falsch war, alles aufzugeben, das könnte ich mir vorstellen, aber das kommt ja nicht nach 9 Jahren irgendwie.
Naja, nach 5 Jahren Ehe, die er nicht haben sollte, trennt er sich ja dann potenziell.
Ja.
Oder ich glaube eher, dass seine Frau sich von ihm trennt, weil ich würde mich schwer betrogen fühlen, wenn ich mit dem Kind zu Hause sitze, darauf warte, dass mein Mann nach Hause kommt und der mir dann irgendwann eine Postkarte schickt mit, hey Schatz, ich komme übrigens nicht, ich bin jetzt mit der Französin zusammen, die in meinem Buch erwähnt wird, über die ich nicht mit ihr reden wollte.
Aber es kann natürlich auch sein, dass sie zwar zusammen sind, aber dass das jetzt nicht sofort nach dem Ende des Films quasi in diese Situation übergeht, sondern dass er dann doch irgendwie zurückfährt und die sind dann halt noch 6, 7 Jahre verheiratet und dann gibt er alles auf. So, dann wäre das auch nachvollziehbar, dass sich dann die Frage gestellt wird, ob es das wirklich wert war und ob das so gut ist, ob sie wirklich zusammen glücklich werden können.
Ja, was ich mir auch vorstellen könnte, wäre, dass sie jetzt tatsächlich dann diesen großen Bruch machen und relativ schnell merken, dass sie nicht füreinander geschaffen sind und sich dann halt, keine Ahnung, nach einem halben Jahr wieder absolut trennen und nach 9 Jahren wiedersehen.
Habe ich auch überlegt, aber das wäre ja dann irgendwie nochmal die Ausgangssituation, wie wir jetzt in dem zweiten Teil das hatten. Weiß ich nicht, ob das dann so interessant werden kann. Ob es da irgendwelche neuen Erkenntnisse gibt, die sie sich gegenseitig um die Ohren hauen können.
Ja, sie hätten dann ja zumindest kurzzeitig eine Beziehung gehabt.
Ja.
Und bereuen es dann plötzlich, dass sie die abgebrochen haben. Aber das müsste dann auch im nächsten Teil organisch erklärt werden. Also da müsste uns der Film erst abholen, ey, sie hatten eine Beziehung, haben sich dann aber wieder getrennt und jetzt treffen sie sich quasi wieder. Warum auch immer.
Jesse singt dann in dem Stück am Anfang des Films.
Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also der Anfang des zweiten hat mich ja jetzt sehr überrascht und habe ich nicht gerechnet mit diesem Szenario. Ich hoffe, dass der dritte dann wieder überrascht.
Ich auch.
Ich lass mich überraschen.
Wovon lassen wir uns denn in 2 Wochen überraschen?
Ja, also, ich habe lange überlegt, 6 Wochen lang, rund um die Uhr. Und ich habe mir gedacht, da wir jetzt ja den Oktober haben, der ja gerne auch als Hooptober, benannt nach Toby Hooper, oder Schocktober oder so, bezeichnet wird in Filmfankreisen, dass es in Richtung Horror gehen soll. Aber jetzt natürlich nicht der ultraböse Splatter oder so, der ist ja nicht erwünscht.
Bitte nicht.
Deswegen habe ich mich auf einen relativ aktuellen Film festgelegt, nämlich aus dem letzten Jahr, The Menu, in dem es nicht nur ein bisschen Horror-Thriller-Elemente gibt, sondern auch ansprechendes Essen. Mhm. Das ist eine hervorragende Kombination.
Ja, wenn du sagst, es ist ein Horrorfilm und es gibt ansprechendes Essen, dann erwarte ich, dass da Menschen verschwinden und verwurstelt werden.
Man möge sich überraschen lassen.
Ich bin hungrig. Gespannt.
Ich habe auch Hunger, aber das ist nichts Ungewöhnliches.
Also ich kann sagen, ich habe den mehrmals gesehen und beim letzten Mal habe ich nach 1 Stunde pausiert und mir einen richtig schönen fetten Burger gemacht. Das nur so als Information. Ihr werdet damit eventuell mehr anfangen können, wenn ihr den Film gesehen habt.
Burger wäre jetzt geil. So einen schönen kleinen Mitternachtsburger.
Ja.
Und damit würde ich die heutige Lesung tatsächlich schließen. Die anschließende Fragestunde könnt ihr gerne auf allen Social-Media-Plattformen durchführen. Wir stehen für alle Fragen zur Verfügung. Und damit Glück auf.
Bis dann.
Au revoir.